und überall im Saal hatten sich die Leute von den Tischen erhoben und standen mit untergehakten Armen und erhobenen Krügen da, während sie das großartige Trinklied brüllten und im Takt hin und her schunkelten. Das ist doch 1928 schon wie heute.
Ja, da sieht man, dass die Münchner die Fremden für Orgien gar nicht braucht hätten.
Ein Bayer und ein Halber. Historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel. Ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern.
Ja, guten Tag, grüß Gott, servus miteinander und havidere. Willkommen zurück zu Ein Bayer und ein Halber, historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel. Ich bin Johannes Munzinger, euer halber Bayer und heute wieder bei uns zu Gast hier im Medienzentrum in Passau, Dr. Richard Leubel. Schön, dass Sie wieder da sind.
Grüß Gott, Herr Munzinger, grüß Gott beieinander.
Herr Dr. Leubel, hören Sie was?
Nein.
Hören Sie mal genau hier, es schwebt schon durch die Luft, durch den Äther. Ein Prost.
Um Gottes Willen.
Ein Prost.
Was ist? Der Ortsabtis.
Ortsabtis. Volksfestzeit ist. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, liebe Zuhörer, das Kapfhammerfest ist gerade zu Ende gegangen. Die Passauer Herbstduld geht quasi jetzt dann gleich los. Mhm. Und am Horizont drohend grollt's schon. Das Oktoberfest fängt wieder an. Herr Dr. Leubel, Sie sind, wie ich gern betone, der bayerischste aller Bayern aus dem Wald. Sie kennen sich aus mit Bayern. Sie haben gerade vorher zu mir gesagt, keiner hat eine größere Bibliothek über die Geschichte Bayern. Sie gängen gern ins Wirtshaus. Sie sind ein Meisterkartler. Das haben wir alles schon gehört. Und Sie gängen doch sicher gern auf ein Volksfest, oder?
Nein.
Wie nah?
Nein.
Was haben Sie gegen Volksfest? Ich habe gedacht, das war genau Ihr Weder.
Also, ich kann mich noch gut erinnern, wo das umgeschlagen ist. Bei mir, ich bin tatsächlich ein paar Mal auf Volksfest gewesen, aber dann ist das angegangen, dass es war vorher, hat er Blasmusik gespielt oder so, also Volksmusik oder volkstümlich. Und
du was Schönes?
Ja, nein, da sage ich gar nichts dagegen. Kann man sich anhören, ist jetzt nicht mein Musikgeschmack, aber ist ja wurscht, kann man sich anhören. Und dann hat das umgeschaltet. Innerhalb von einem Jahr, dann sind die mit die Verstärker gekommen und so. Und da muss ich sagen, da war es für mich vorbei, weil wenn ich irgendwo hingehe, dann mag ich mich mit den Leuten unterhalten und mag jemanden treffen, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Aber wenn ich mein eigenes Wort nicht mehr verstehe da drin, dann ist für mich der Hauptzweck von so einem Fest verfehlt. Und deswegen war ich weiß genau, wann ich das letzte Mal auf einem Fest war, nämlich auf dem Gaibrunnfest. 2019, wie ich die Sprachwurzel gekriegt habe, und da habe ich sogar die Kapellen dirigieren dürfen. Ich habe also wochenlang geübt, damit das einigermaßen stimmt. Dann habe ich aber einen super Kapellmeister gehabt, der mich geleitet hat und der mir dann gesagt hat, da habe ich aufhören soll.
Aber klingt doch super, klingt der Mordsgaudi. Warum geht man dann noch nie wieder auf ein Volksfest?
Ja, nein, weil das war auch schön, muss ich sagen. Und da waren wir auch in einem Zelt drin am Nachmittag, wo also jetzt nicht diese Dauerbeschallung war. Das war echt okay, aber für mich halt eine Ausnahme. Und vorher waren halt eigentlich diese Schreckenserlebnisse, teilweise muss ich allerdings auch sagen, also sehr schöne Erlebnisse, die mich aber dann immer wieder, wenn ich so Oktoberfest sehe, auch traurig machen, weil ich habe einen Verwandten gehabt, das Spiel gelaut, das war der Louis Franz, der hat im Löwenbreitzeit, war das, ich weiß jetzt nicht, wie man fachmännisch genau sagt, aber das war der Chef der Anzapfer sozusagen. Und es gibt eine wunderbare Nummer, eine Festschrift vom Löwenbräuzeit, wo die wesentlichen Mitarbeiter vorgestellt werden und da ist er auch drin und da hat der Chef dann gesagt, also dass nur einem körperlich weder hat, wenn er ganz korrekt Eischenger haben müssen, das war der Löwe Franz. Und der Löwe Franz hat die Marotte gehabt, dass er sich seinen Lohn vom Oktoberfest in Zehner auszahlen hat lassen. Und da hat er quasi, also 10 Markscheine damals, und dann ist er mit dem Geldkoffer, ist er dann meistens zu uns, weil er hat so den Ablauf gehabt, gar nicht so untypisch für die Leute im Bayerischen Wald dieser Zeit. Der ist im Frühjahr nach München auf Baustelle und hat auf der Baustelle gearbeitet und sein Abschluss vom Münchenaufenthalt war die Tätigkeit am Oktoberfest. Und dann ist er heim und hat halt dann entweder gestempelt oder ist dann zu uns in die Metzgerei und hat mitgearbeitet, weil er eigentlich ein gelernter Metzger war.
Aber einen Haufen Geld in der Tasche.
Und einen Haufen Geld in der Tasche gehabt hat, dann hat er seine Geldkoffer aufgemacht. Also das war wunderbar, muss ich sagen. Und ich habe noch ein paar Mal besuchen dürfen draußen und habe das erste Mal einen Franz Josef Strauß auch gesehen, weil der hat einen Tag gehabt, da ist er ins Oktoberfest ausgegangen und dann herausgewankt. Also der hat schon wirklich was getrunken da drin. Und ich bin halt da bei die Bedienungen und bei den Schankellen dahinter gesessen, beziehungsweise sind da gekommen, wenn sie Pause gemacht haben. Dann habe ich eine Brotzeit gekriegt und ein Freimaß. Und das war was ganz was Schönes,
muss ich sagen. Das klingt alles wunderbar, was Sie von Volksfest erzählen. Also ja, bis auf die laute Musi ist das doch eine herrliche Geschichte.
Ja, aber die laute Musi übertönt halt leider alles andere. Und da muss ich sagen, um das zu Ende erzählen, das ist was, was mich recht traurig macht, weil der hat so früh sterben müssen an einer Embolie. Das war so ein Brachiematz mit einer derartigen Kraft. Und ist dann, wie gesagt, ganz früh gestorben und dann ja, bin ich ja nicht mehr rausgegangen. Und jetzt mal, ich bin schon später dann rausgegangen, muss ich dazu sagen, weil meine Frau ist ja Münchnerin.
Mhm, da muss man ins Oktoberfest.
Muss man ins Oktoberfest, aber das ist jetzt vielleicht auch schon ein Beitrag zur Oktoberfest-Geschichte, weil die haben sich immer getroffen und sind miteinander mit der U-Bahn halt rausgefahren, Nachmittag, und haben sie auf die Bierbank vor das Bierzeit gesessen und haben da eine Brotzeit mit dabei gehabt. Und es war früher
erlaubt. Wie man es halt im Biergarten macht.
Wie du es im Biergarten machst. Und dann haben sie es irgendwann davor gestampelt. Und seitdem sagt meine geschlossene Verwandtschaft, Oktoberfest, du hast mich gesehen, nie mehr wieder.
Das heißt, das Volksfest bewegt sich weg von der Volkstradition. Dabei ist doch das eigentlich das, was ein Volksfest ausmacht, ja, nämlich, dass es so traditionell ist.
Ja.
Über diese Tradition, bevor wir wieder über Herrn Dr. Leubel über das Oktoberfest schimpfen lassen, reden wir mal ein bisschen über die Tradition und die Geschichte vom Volksfest. Nämlich, also man kriegt in Bayern gern den Eindruck, man war schon lang vor Christi Geburt katholisch und seit Menschengedenken werden hier Volksfeste gefeiert. Ist das denn so? Also gut, das mit katholisch und so weiter war dann doch ein bisschen nach. Aber seit wann gibt's das Volksfest?
Ja, also das mit katholisch ist unstrittig, das ist richtig. Das Volksfest in der Form, wie wir es mir kennen, das ist eigentlich eine Entwicklung im 19. Jahrhundert und das ist auch nicht auf einmal sozusagen da, sondern man kann das schon am Oktoberfest nachvollziehen. Das geht ja vom Pferderennen aus. Viele andere Kapfarm zum Beispiel. Also wenn man Kapfarm eine Tradition geben will, das ist die Anbindung nicht so ganz leicht, dann kommt man auch auf Pferdemarkt und Pferderennen. Und im Oktober war es auch so, 1810, das große Pferderennen zu Ehren vom König Ludwig I. und seiner Vermählung mit der Prinzessin Therese von Sachsen. Und dann waren die Münchner natürlich, also über die Münchner kann man sagen, was man mag, aber geschäftstüchtig waren sie schon immer. Und dann haben die so eine Landwirtschaftsschau gehabt, die ist auch schon so übereinander gewabert. Und dann haben wir gesagt, das kann man ja damit verbinden. Dann hat es einen tollen polytechnischen Verein gegeben, der immer schon quasi am Puls der Zeit war und Erfindungen abgegriffen hat und sowas. Und der hat auch eine Ausstellung gemacht und dann hat man gleich mal die ersten Jahre die Sachen zusammengeschmissen. Und dann ist man auf die Idee gekommen, dass du einen großen Festzug machen kannst. Dann hat man tatsächlich eine Duld, sagen wir bei diesem schönen Begriff, eine Duld damit verbunden. Und dann schafft man das, dass mit diesen vielen Dingen, die man da zusammengeholt hat, übrigens, das ganze Fest war damals noch im Oktober, gell? Geht's ja nur ins erste Wochenende rein, hat auch einen gewissen Grund, ist eine Entwicklung. Also da hat man verschiedene kleine Sachen zur großen Geschichte zusammengefügt. Und damit hat man das geschafft, dass man so 1860 rum schon auf 100.000 Besucher gekommen ist.
Aber Volksfeste gibt's doch schon viel länger als Oktoberfest. Das ist ja quasi ein Emporkömmling 1810. Das ist ja gar nichts. Ich meine, angeblich wird ja auch in anderen Bundesländern feiert das Volk gerne. Ja, In Paderborn, habe ich gehört, gibt's ein Volksfest, das soll über 1000 Jahre alt sein.
Ja, also da sind wir natürlich bei den, bei den Versuchen, eine möglichst lange Tradition irgendwo herzustellen. Und man kann natürlich, das passiert ja allenthalben, was die Kirchweihen betrifft, gell? Das ist auch so ein Ausgangspunkt für die Feste. Und da schaut man halt nach, wann ist diese Kirche geweiht worden. Und wenn da dann da steht, die ist 1000 geweiht worden, dann, also im Jahr 1000, dann geht man davon aus, dass zu dieser Kirchweihe auch schon ein Fest stattgefunden hat. Und man denkt sich dann, ah, um 1000, da sind die Karusselle schon gefahren und die Schiers stand vielleicht halt nicht mit Gewehr, sondern mit Armbrust und was weiß ich. Aber halt, wie gesagt, das war was ganz was anderes. Das war ein kirchliches Fest, wo sie dann auch langsam mit der Zeit, nicht bei alle, also Duit angesippt hat. Ein Duit ist aber im klassischen Sinne, ist das kein Volksfest, sondern ein Duit ist was, was du Gott und die Welt einkaufen kannst.
Sie haben schon den Begriff öfter gesagt und im Passau ist ja jetzt auch wieder in aller Munde, nämlich Duld. Was heißt das? Ich meine, Volksfest kann ich mir herleisten, das ist ein Fest fürs Volk, da ist das ganze Volk eingeladen, muss aber zahlen. Jahrmarkt sagt man auch was, wahrscheinlich ist da einmal im Jahr ein großer Markt abgehalten worden. Was hat, woher kommt das Wort Duld? Ist das, hat das was mit Erdulden zu tun?
Nein, nicht. Das hat was mit in der ursprünglichen Bedeutung mit frei zu tun. Also das können wir sagen, das ist ein frei und ein Feiertag.
Wie kommt man von Duld auf frei?
Also ich bin kein Sprachexperte, ich habe das auch jetzt nur nachgelesen. Also das ist die alte mittelhochdeutsche Bedeutung, angeblich. Gell? Also ich kann mir es von daher, wenn jetzt da gestanden war, Volksfest, hätte ich gesagt, kann nicht sein. Aber dort kann man in gewisser Weise, wenn das von frei und feier kommt, kann man schon herleiten, weil halt wirklich gerade der Ausgangspunkt ist, die Kirchweih, die Feier des Namenspatrons der Kirche.
Jetzt klingt so eine Kirchweih eigentlich noch eher an einem biederen Fest. Ich meine, da wird dann schon ein bisschen Rotwein nämlich angetrunken und vielleicht gibt es ein Mess. Also nicht im Sinne von, wir zeigen her, was wir kennen, sondern im Sinne von Gottesdienst. Ja. Ist denn vor 1000 Jahren oder sagen wir vor 500 Jahren vom Volksfest, war das schon dieses öffentliche Riesenbesäufnis, zu dem ja die meisten großen Volksfeste heute ausarten?
Nein, überhaupt nicht. Also völlig undenkbar sozusagen. Also man hat sich dann schon da hingeguckt. Also man muss sich das so vorstellen, im Vordergrund steht das Kirchliche. Wie Sie gesagt haben, der Mess. Dann hat es Prozessionen gegeben. Dann hat man auch schon, da sind wir jetzt bei dem, was später die Münchner geschäftstüchtig machen, das hat es natürlich zu der Zeit schon gegeben auch, dass man halt auf diese Kirchweih Wallfahrten gelenkt hat. Weil man hat ja, die eigenen Leute haben ja nicht gelangt. Also wenn da was gehen hat sollen, hast du die Leute aus anderen Dörfern und so wieder herziehen müssen. Und die sind da hin und dann hast du natürlich schon was zum Essen gekriegt und du hast was trinken können, aber dieses Ausarten sozusagen in ein Riesenfest mit Besäufnis und
Völlerei.
Völlerei bis zum Umfallen ist eigentlich was, was im Grunde erst im 19. Jahrhundert anwächst.
Also jetzt kommen wir nochmal zur Maiduld. Sie waren ja lange im Passau, Sie müssen sie auskennen. Die Passau-Duld gilt als das älteste noch gefeierte niederbayerische Volksfest. Können Sie das bestätigen?
Nein.
Aber bis ins 17. Jahrhundert soll die Geschichte zurück.
Ja, also die Maiduld und die Herbstduld geht quasi zurück auf so einen Kriegerl-Mark und auch wieder auf die Kirchweih von der St. Nikola-Kirche, deswegen auch diese zweierlei Geschichten. Und ist aber halt eine total regionale Sache. Es ist sogar strittig, wie die Passauer mit dem umgegangen sind, weil wir sind mal vor 1806 in St. Nikola ja von Passau aus gesehen im Ausland. Weil St. Nikola ist ja der letzte bayerische Vorposten, ist also ein Hofmark. Und man hat da schon genau geschaut, also dass wenn geheiratet worden ist oder eben wenn so Feste waren, dass das eigene Bier getrunken wird oder der eigene Wein und nicht das Fremde. Also hat man sich das auch wieder, wie vorher gesagt, in ganz kleinen, also weit ausgesehen, in ganz kleinem Rahmen vorzustellen. Und es gibt dann natürlich schon die Entwicklung, wobei ausgerechnet bei der Maiduld ist schon so, dass du viel darauf hinweist, dass du mal 100 Jahre gar nichts isst dann da. Gell? Und dann ploppt es wieder hoch. Aber es ist, Mai, das liegt in unserer Natur. Wir suchen mal die älteren Bezugspunkte. Was ich, wenn ich das sagen darf, bei der Maiduld eigentlich am spannendsten find, ist, auch was eben vergessen ist, ich meine, Sie wissen, wo es jetzt kommt, gell? Ich bin ein alter Freund vom Max Peinkofer und der Max Peinkofer hat zu dieser Maiduld ein ganz legendäres Gedicht verpasst, das man manchmal ein bisschen derb ist, Aber das glaube ich immer noch, das trifft, wie das in die 20er Jahre war, aus den frühen 20er Jahren und ist die erste Meide gewesen, die nach dem Ersten Weltkrieg wieder war. Kriegszeiten sind da immer Pausen, gell, auch im Oktoberfest und so.
Hat gibt's nicht so richtig Lust auf Feiern.
Nein, hast nicht auf Feiern. Und der Peinkofer, es ist ganz kurz, ich lese jetzt dort schnell zwei Gesetzel, außer der Peinkofer schreibt, also Leideln riecht's eng zusammen, dermer, was wir ausgemacht haben. Rost in Maidult heut mit mir, Zünfte, Hammer und des Wir. Lust, wie man's schon wirgeln hört, so a Gaudi is ebs wert. Seht's es dort die alt Kassern. Vierte Gott, heint hast mich gern. Was han ich da exerziert, Quergriff klopft und Zielen probiert? Was hat uns da der Schane Kunst? Und auf d'letzt, war alles umsonst.
Ich glaube, der Peinkofer hätte auf so eine Schießbude heutzutage keine große Lust gehabt.
Nein, das hat er damals schon vorgefunden und zur Schießbude sagt er, also jetzt sagt erst einmal die Dame an der Schießbude, bitte schießen Sie schöner her, schreit die Sei dort mit einem Gewehr. Fräulein, lassen Sie mir mal Ruhe, ich habe mir schon geschossen, nur. Also wirklich eine kriegskritische Äußerung, ganz selten nach dem Ersten Weltkrieg. Und von daher ist diese Maidult vom Peinkofer eigentlich wieder top aktuell.
Schauen wir, dass wir trotzdem nur einen launigen Übergang jetzt finden, wieder zurück. Weil heute arten diese Volksfeste ja aus. Also da ist mit Besinnlichkeit wenig. Da, sagen wir mal ehrlich, keiner denkt an eine Kirchweih oder irgendwelche Heiligentage, sondern da geht man hin, damit man Mords an Steckerlfisch isst, dass man vielleicht mit der Achterbahn fährt, idealerweise, bevor man sie aus der Welt geschossen hat mit 4 Maß Bier.
Oder für die Umgebung.
Oder 6 oder 7 Maß Bier.
Für die Umgebung nicht schlecht, wenn man das vorher macht.
Wann beginnt jetzt diese Entwicklung hin von, hier ist Jahrmarkt, hier ist ein kirchliches Fest, hier ist man vielleicht einmal am Tag feierlich unterwegs und dann schaut man sich eine Messe an, zweierlei Messen in dem Fall jetzt. Dann isst man was, dann trinkt man Bier und dann geht man wieder heim. Wann ist das umgeschlagen zu diesen völlig fieschen Orgien?
Ja, also ich glaube, der wichtigste Anknüpfungspunkt ist eigentlich die Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt. Weil da ist zum Beispiel explodiert das München, das Oktoberfest. Also das ist dann ganz schnell, vorher ist man da immer noch im Bereich 100.000, zu den Jubiläum nochmal 200.000, 300.000 und in die 50er Jahre ist man dann ganz schnell in der Größenordnung von 5 Millionen.
Wie ist das so schnell gegangen?
Weil die nach dem Krieg sozusagen, da brauchst du jetzt was. Jetzt hast du auch wieder Geld, die Marke ist da, die ist was wert. Und dann kommen sie auch, dann hat das ganz schnell Popularität im ganzen Land gekriegt. Das ist ja vorher ein Münchner Fest, gell? Es kommen zwar ein paar Versprengte aus dem Land, wo ein Zug schon hingeht und der König versucht, das immer zu beleben. Es werden dann 35 Brautpaare immer eingeladen, die diesen Trachtenumzug da beginnen oder mitmachen. Aber es ist ein Münchner Fest. Und in die 50er Jahre wird es jetzt auch schon international, wird ein deutsches Fest und mit steigender Bedeutung halt. Gell. Ich muss da immer an meinen früheren Chef denken, an Dr. Wanscher, das ist so ein Urmünchner. Wenn man da hört, früher war das ein Münchner Fest, der packelt sozusagen vor dem Oktoberfest zusammen und die fahren den Urlaub über das Oktoberfest, weil der das Pech hat, dass er in der Straße wohnt, wo die ganzen Italiener mit den Wohnwagen anrucken. Und da sagt er, kannst du zu Oktoberfestzeiten, brauchst dann Schlaf und sich in die Sachen nicht mehr denken. Und da suchst du der immer das Weite. Und das ist quasi ja die Umkehr der früheren Verhältnisse. Früher Fest für die Münchner und jetzt hauen die Münchner ab, wenn es Oktoberfest ist.
Jetzt habe ich aber vielleicht was dagegen spricht, dass das erst in die 50er Jahre so ausgeartet ist, weil mir ist nämlich untergekommen eine Erzählung des amerikanischen, US-amerikanischen Schriftstellers Thomas Wolfe. Ein begnadeter Erzähler, leider viel zu früh, schon bevor er 40 Jahre alt war, verstorben. Der war 1928 in München. Justament war das Oktoberfest, also hat er es besucht und hat dann eine schöne Erzählung darüber verfasst mit dem Titel Oktoberfest. München hat mich beinahe umgebracht. Wie gesagt, 1928. Und in dieser Erzählung heißt's, an Hunderten von Tischen saßen Leute zusammen und verschlangen Tonnen von Fleisch. Ochsenfleisch, große Teller voll aufgeschnittener kalter Würste, dicke Scheiben von Kalb und Schwein. nebst großen Steinkrügen, in denen jeweils ein guter Liter des kalten und starken Oktoberfestbiers schäumte. Durch die Mittelgänge, wir heid, und an den Seiten schob und drängelte sich eine nachrückende Menge, die rastlose Blicke durch das Gewühl warf und nach freien Plätzen Ausschau hielt. Und die stämmigen Landfrauen, die als Kellnerinnen tätig waren, bahnten sich resolut ihren Weg, trugen Teller randvoll mit Gerichten oder ein halbes Dutzend Masskrüge in der einen Hand und stießen mit der anderen menschliche Hindernisse brüsk beiseite. Er schreibt da über die Leute, die dort waren, und es klingt für mich, das hätte er ja jetzt die Woche schreiben können. Die Esser, schien es mir, waren zum größten Teil massige, schwere Leute, in deren Gesichtern schon etwas von der aufgedunsenen Saturiertheit von Schweinen lag. Ihre Augen waren stumpf und benebelt vom Essen und vom Bier. Und viele von ihnen starrten die Leute um sie herum in einer Art Betäubung an, als hätte man sie unter Drogen gesetzt. Jedermann aß, jedermann trank, ein mörderischer Hunger, ein Hunger, der keine Besänftigung kannte, der sich alles gebratene Ochsenfleisch, alle Würste, allen Salzfisch der Welt einverleiben wollte, packte mich und hielt mich in seinen Klauen. Also, er hat es dann recht gefallen, weil sie finden dann tatsächlich einen Platz. Es heißt dann, im Auge dieses tosenden Orkans nahmen wir triumphierend Platz, keuchten siegesstolz und bestellten sofort 2 Liter Dunkles und 2 Portionen Schweinswürstel mit Sauerkraut. Die Kapelle schmetterte die Melodie von ein Prosit und überall im Saal hatten sich die Leute von den Tischen erhoben und standen mit untergehakten Armen und erhobenen Krügen da, während sie das großartige Trinklied brüllten und im Takt hin und her schunkelten. Das ist doch 1928 schon wie heut.
Ja, da sieht man, dass die Münchner die Fremden für Orgien gar nicht braucht hätten. Zum einen, interessant ist, ich habe die Stelle nicht kennt, interessant ist für mich, ich habe mal in Vorbereitung von unserem Gespräch heute, haben wir die Festschrift vom Oktoberfest angeschaut von 1960 und die ist sehr interessant, weil die einfach eine Chronologie gemacht hat und halt gesagt hat, was ist jetzt neu dazugekommen und wie ist das ausgegangen, und da gilt 1928 eigentlich als Krisen. Ja, und dass das Oktoberfest nur relativ klar gewesen ist.
es wurde dann von für den armen Herrn Wulff zum Krisenbesuch beim Oktoberfest, ja. Weil es heißt ja, der Untertitel der Erzählung ist ja, wie München mich beinahe umbrachte, weil das endformuliert ist, er schreibt dann in einem Brief an eine Freundin, nicht in der Erzählung, ja, er war halt dann, sagen wir es auf Deutsch, suffer wie ein Steinesel, 7, 8 Massen hat er drungen, sagt er selber. Und beim Aussiegehen, heute am einer Fest und er weiß nicht mehr so recht, was will er jetzt von mir, weil erstens spricht er wohl Deutsch und zweitens sind alle angesoffen. Und im Überschwang gibt er dem Kerl einen Renner. Und dann schreibt er, also so dass er über den Tisch fiel, schreibt der Wolf über den Renner. Dann stürzte ich frohlockend hinaus, wie ein Kind, das ein Fenster eingeworfen hat. Ich hörte Rufen und Schreien hinter mir und als ich mich umdrehte, sah ich mehrere Männer hinter mir herlaufen. Einer hatte einen Klappstuhl aus dem Bierzelt bei sich, ein Ding aus Eisen und Holz. Ich merkte, dass er mir damit eins über den Kopf geben wollte und ich weiß noch, dass mich das in Wut brachte. Es endet dann mit, ich erinnere mich jetzt mit Grauen daran, wie an eine Hölle aus glitschigem Schlamm, Blut und Finsternis. Und der Regen fiel auf uns Tobsüchtige herab, die wir einander umbringen wollten. Unterm Strich steht man bei ihm, nachdem er ist dann ins Krankenhaus gekommen, Ergebnis, ich hatte eine leichte Gehirnerschütterung, 4 Schädelwunden und eine gebrochene Nase. Und es klingt, ja, Mai hat alles, was ein anständiger Oktoberfest ist, braucht. Bier, Ochsenfleisch und dann nur ein paar aufs Maul.
Ja. Nein, es ist erstaunlich, aber man sieht halt, dass da im kleineren Rahmen auch schon heftig zur Sache gegangen ist. Gell? Charakteristisch finde ich, von da ist die Schilderung sehr interessant, ist dieser, also diesen Fleischkonsum und den Bierkonsum da als völlig überdreht eigentlich empfindet. Und das ist auch wirklich so, da hat man sozusagen wahnsinnig krachen lassen und hat wahnsinnig viel Fleisch gefressen und dann das Bier sowieso konsumiert, im Gegensatz zum Alltag. Gell? Also da ist das überhaupt nicht üblich, weil sich das die wenigsten so leisten können.
Keine Discounter, wo man selber sich sein Ochsenmaul zupfen, einfach so zum Aufwärmen kauft.
Interessant ist, dass es auch bei diesen Speisen eine Entwicklung gibt, dass man also zuerst sozusagen fast ausschließlich Brotwürst isst.
Also zurück 1810, wie es Pferderennen war.
Und dann kommen langsam die Kickerl dazu, also die Händeln, wie man in München sagt. Und die neueste Zutat ist dann in die 50er Jahre, dass das Schaschlik große Sprünge gemacht hat und fast gleichwertig zu den anderen geworden ist dann. Da, gell?
Ist Ihr Lieblingsessen, geschnetzeltes Hawaii, nie zum Wiesenhit geworden?
Nein, ich glaube nicht.
aber wie ist das? Wir haben ja in unserer ersten Folge lang ist her über den Aufstieg des bayerischen Bieres gesprochen. Der fällt ja, sagen wir mal, in die Mitte des 19. Jahrhunderts, 1850 um den Dreh. Mhm. Der findige Brauer Sedlmayr lässt eine Kühlmaschine erfinden, geht auf die Weltausstellungen und erfindet das Image von Bayern, wie wir es halt kennen. Hat das auch mit dem Oktoberfest dann zusammengehängt? Weil es fängt als Pferderennen an und wenn man nicht alles täuscht, am Anfang ist nicht einmal Bier ausgeschenkt worden. Mhm. Wie kommt jetzt das Bier auf die Wiesn?
Also hängt natürlich mit dem zusammen. Es ist genau richtig, wie Sie sagen, in dieser Anfangsphase gibt es ja übrigens keine Bierzeiter. Gell? Die kommen relativ spät, erst nach dem Ersten Weltkrieg. Und vorher gibt es diese Brederbuden. Dann in der Mitte drin sind diese Bierburgen. Das sind wirklich also so Wahnsinnsgebäude, die man da ganz aufwendig aus Holz hinbaut. Das kommt auch von den Schützenfesten. Also das muss man so am Rande immer noch mit erwähnen, dass also um 1850 geht es los mit diesen riesen Schützenfestern, wo die richtige Dörfer bauen. Gell? Und richtig festbaut, da kommt der Auszug, Mauer, die Bierzeiter machen.
Hat sich das damals überhaupt gerechnet? Das muss einen Haufen Geld kosten. Wenn du kein Bier ausschenkst, vor allem nicht zu horrende Maßpreise, wie nimmst du das wieder
ein? Ja, da sind wir natürlich schon im Zeitalter, wo Bier massiv ausgeschenkt worden ist.
War aber damals wahrscheinlich nicht ganz billig.
War nicht ganz billig. Das, weil Sie vorher Sedlmayr genannt haben, also das Volksfestbier, wie wir es mir kennen, das ja stärker eingebraut ist und eine höhere Stammwürze hat und damit einen höheren Alkoholgehalt, das kommt von den Sedlmayrs, das ist dieses neue Märzen. Es gibt da früher schon Märzen, das ist quasi das Bier, das zuletzt ausgebraut worden ist im Winter und dann in die Sommerkeller gelagert worden ist.
Das braucht ein bisschen mehr Alkohol, damit es länger hält.
Genau, weil du hast das hat halten müssen bis im November quasi. Ja,
aber dann schenkst du das auf der Wiesn aus, noch ist alles zusammengesoffen.
Ja, und der hat halt das mit dieser ganzen neuen Technik, die wir da besprochen haben, mit der Kühltechnik und diese Sachen und dann vor allen Dingen halt mit dem Ausspionieren der Brauverfahren in England, hat der das halt hingebracht, dass man tatsächlich das Märzen dann auch im Sommer braun hat können. Und da haben sie am Anfang und da sind wir auch so in der Zeit 1870 aufeinander, da haben sie auf der Wiesn total Angst gehabt, weil sie gesagt haben, du spinnst da, das ist ja so ein starkes Bier, was wird da passieren und überhaupt ist teuriger, kauft der Münchner nicht. Und der Sedlmayr hat dann gesagt, der Münchner kauft das, was einem schmeckt und wo Qualität da ist. Und hat sie durchgesetzt und das ist dann der Weg des Märzens auf die Wiesen und von der Wiesen in alle anderen Oktoberfeste.
Aber also ein gewisses Explosionspotenzial birgt es ja durchaus, das starke Bier. Also ich habe schon mehrere ausländische Freunde von mir erlebt, mit denen man zum ersten Mal auf die Wiesen geht und es passiert oft, entweder schlaft man recht schnell ein, weil man es nicht gewohnt ist, das starke Bier, oder man wird doch ein bisschen übermütig.
Ja, also möchte ich gar nicht abstreiten.
Aber das haben sie billigend den Kauf genommen.
Ja, freilich. Ja, weil Sie das gesagt haben, wie geht es da mit dem bayerischen Bier, dass das so weltberühmt wird, dann spielt natürlich das Oktoberfest mit und beides beeinflusst sie. Das, was man lernt auf diesem Oktoberfest, das kommt, haben wir schon besprochen, geht in die Weltausstellungen dann aus, da werden auch diese Bierzeiter und Mauer, die Bierzeiter und was
Paläste, möglich. Richtige.
Paläste. Und dann ist ja heutzutage sozusagen, wird man ja mit Musik da quasi betoniert dann da drin. Das ist auch nicht gewöhnlich gewesen. Gell? Man hat halt dann so eine Blasmusik ein wenig mitspielen lassen und dann kommt ein ganz besonderes Phänomen, das verdankt das Oktoberfest an Nürnberger Wirt, die alle jetzigen Oktoberfest wird die werden abstreiten, dass es jemals ein Nürnberger Wirt auf dem Oktoberfest gegeben hat. Aber es hat eine ganz prägende Gestalt gegeben mit Namen Lang. Das war der sogenannte Krokodilwirt, weil der in Nürnberg der Chefwirt von der Lederer Brauerei war. Und die Lederer Brauerei hat ein Krokodil im Logo gehabt. Deswegen haben sie gesagt, das ist der Krokodilwirt. Und der hat in Nürnberg bei die Feste hat der richtig, also entsprechend dem Nürnberger Stil, hat der so kleine Burgen als Bierzeit gebaut mit Türmen und so.
Da hat der Nürnberger tatsächlich Nürnberger Bier am Oktoberfest ausschenken dürfen. Das ist, darf er das ja heute nicht mehr drauf.
Ja, das ist auch eine spätere Entwicklung. Es war am Anfang gar nicht so wichtig. Da waren die Wirt wichtig sozusagen. Es ist lang am Oktoberfest ein paar Deutzer Bier ausgeschenkt worden. Und der Lang ist da hin und der hat zwei Sachen eingeführt. Zum einen, dass man so ein riesen, wie soll man sagen, auch schon ein Bierpalast auf die Wiesen stellt. Und das zweite, was er einführt, der teilt Gesangsheftel aus, wo die Texte dann drinstehen und der führt das ein, dass du mitsingst auf der Wiesen. Und da sieht man, dass da immer, es kommt von Jahr zu Jahr, kommt immer wieder ein bisschen was dazu, zu dem, was wir heute haben. Es fällt natürlich auch Sachen weg. Interessant ist das, dass sie das Rallrennen nie durchsetzen hat Kinder auf der Wiesn. Es hat es eine Zeit lang gegeben als Ersatz fürs Fahrradrennen. Also die sind mit die Hochrädern, sind die da Rennarts gefahren. Das ist übrigens eine Wurzel fürs Sechstage-Rennen dann später, das es leider auch nicht mehr gibt in München, war ein riesen gesellschaftliches Event, ist aber weg. Also das mit den Radl hat die Münchner nicht beeindruckt. Dann sind so Tierhetzen durchgeführt worden. Es hat auch dann Völkerschauen auf der Wiesn gegeben, wo also Hawaiianer richtig eingeflogen, also damals noch nicht eingeflogen, aber halt irgendwie antransportiert. Hawaiianer, da hingekommen sind sogar der Buffalo Bill, war Realiter am Oktoberfest vertreten. Und da hat dann einer gemeint, er muss so eine antike Tierharz halt einführen da, gell, wo dann wirklich Pferdl auch ums Leben gekommen sind, weil sie zu Tode gehetzt worden sind. Und da muss ich sagen, das spricht jetzt wieder sehr für die Münchner, und die haben gesagt, das werden sie nicht mehr sehen, weil das eine Tierquälerei ist, und zwar schon im 19. Jahrhundert.
Was dazugehört zum Oktoberfest und mittlerweile eigentlich eben bayerischen Volksfest, ist fast das Wichtigste, nämlich das O-Zapfen selbst. Da kommt dann der höchste Würdenträger der Region, meistens ist der Bürgermeister, und dann wird genau hingeschaut, wie viele Schläge braucht, dann hat er überhaupt nur Schmalz und kann er das überhaupt noch. Und dann schäumt das Bier und dann ist O-Zapft. Und das ist immer ein magischer Moment bei jedem Volksfest. Zumindest wird es einem so verkauft.
Ja.
War das schon immer so? Hat 1810 dann der Kini Ludwig selber das erste Fassel Bier angezapft?
Oh nein, das war nichts geworden, glaube ich.
so hätte ich das auch nicht eingeschätzt.
Ja, aber ist auch eine sehr gute Frage, weil bis 1918, bis zur Revolution, waren die Könige schon präsent am Oktoberfest und haben da eigenes Königszeug gehabt. Gell? Also da ist im Umzug sozusagen, ist der Hofstaat, nicht nur der König allein, im Oktoberfest eingefahren. Und so, das Festzeug war dann natürlich immer an der Pferderennbahn, dann haben sie die ganze Gaudi dann angeschaut. So Sachen wie ein Anzapf oder so, also das war kaum in den Sinn gekommen, sondern das ist eine relativ junge Geschichte, da sind wir wieder in die 1950er Jahre, wo das eine Münchner Legende das erste Mal angezapft hat, nämlich der Wimmer damals, ich glaube der erste oder einer der ersten jedenfalls Oberbürgermeister der Nachkriegszeit, das so ein richtiger gestandener Münchner war, der sich auch noch einen Dialekt reden hat traut, nicht die Verdruckten von heute, die sie auch noch kannten, aber dann irgendwie versuchen, da irgendwie gespitzt.
Sie wollen keine Namen nennen, merke ich schon.
Also das weiß ja jeder, wenn ich meine, die zwei letzten, sage ich einmal. der hat das eingeführt, aber Sie haben zwar ja Zeit, ich habe die Geschichte nicht kennt mit dem Schottenhammel.
Es ist mir zugetragen worden, angeblich soll der findige Schottenhammelwirt, einer der ersten legendären großen Wirte der Nachkriegszeit, der Wimmer ist spät gekommen für einen Umzug. Und der Schottenhammel hat ihn halt in seine Kutschen mitgenommen, geh weiter, fahr halt mir, die nehmen die schon mit. Und soll dann gesagt haben, zumindest hat er das dann kolportiert, und weißt was, jetzt zapfst bei mir gleich noch das erste Fasselbier an. Was gegen die These spricht, dass das so eine spontane Aktion war, ist, dass die Presse schon gewartet hat im Zelt darauf, dass der Oberbürgermeister zum Anzapfen kommt.
Mei, aber ich muss sagen, wie der Italiener, se non è vero, e bene trovato, wenn die Geschichte nicht wahr ist, dann ist es auf alle Fälle gut erfunden. Und ich darf es beiden zutrauen, muss ich sagen.
Also, jetzt haben wir schon geklärt, die meisten Traditionen hängen gar nicht so alt, wie man es vielleicht macht. Also vor 400 Jahren ist nicht in Massen besoffen worden. Das Bier, das gesoffen wird, heute hat es nur überhaupt nicht gegeben, weil es ja erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts erfunden worden ist. Das Anzapfen gibt es noch keine 100 Jahre. Wie schaut es denn mit der Tracht aus? Weil wenn eine Sache ein Geld in die Kassen von Deutschland und überhaupt von München und Bayern spült, dann sind das Horden von Ausländern, entweder aus dem Inland oder tatsächlich im Ausland, die sich fürs Oktoberfest oder für irgendein Volksfest extra eine Tracht holen, nämlich ein originales Dirndl und eine originale Lederhosen. Wie original sind jetzt die eigentlich?
Ja, das kann man jeder, kann man sich schön anschauen. An der Einfallspforte fürs Oktoberfest, der Münchner Hauptbahnhof, gibt's zwei Geschäfte. Und ich habe mir sagen lassen, ich war noch nicht drin, aber ich habe in die Schaufenster geschaut. Da sind halt die Dirndln made in Bangladesch und so für nach dem Motto Hasi und Mausi einmal hin und mit, einmal angezogen und wieder passé für sehr günstige Preise. Früher hat man mal kolportiert 5 Euro, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und Lederhosen kannst, also gescheite Lederhosen, die kriegst du eigentlich nicht unter 1.000. Du musst schon was investieren, aber das ist auch so Kunstleder oder was weiß ich, was das ist. Also da kannst du schon richtig ausstatten und das machen da viele, ich habe das beobachtet.
Aber hat man sowas getragen vor 100 Jahren, vor 150 Jahren in Bayern?
Nein, also das war immer schon so eine künstliche Geschichte. Die Könige haben halt vor allen Dingen der Max II., der wollte das Oktoberfest so zum Nationalfest hochstilisieren, weil die natürlich eins kapiert gehabt haben, wenn es die Bayern saufen lässt und feiern lässt, dann ist er Ruhe sozusagen, dann wird er nicht Revolution.
Das hat ja der Ludwig I. auch durch Freibier so manchen Aufstand unterbunden.
Ja, also das ist immer eine gute Möglichkeit. Wo war die jetzt das Stäblem? Ja, genau. Und der Maximilian wollte es zum Nationalfest aufziehen und auch schon beim Ludwig I. gibt es schon Ansätze. Und dann versucht man halt, dann so einen Festzug zu organisieren. Das zieht sich aber auch nicht durch. Das ist einmal wieder so ganz unten. Und dann zum ersten Jubiläum 1860 schießt man dann wieder Geld ein. Da kommt es mit die, was ich schon erwähnt habe, mit die 35 Brautpaare. Denen wird die Fahrt nach München gezahlt und die werden da eingekleidet. Das ist so gut. Und dann hast du schon mal wenigstens 70, die da in der Tracht mitmarschieren.
Wie haben die eingekleidet worden? Ich meine, heute kennt man zumindest die männliche Tracht. Ist klar, das ist das rot-weiß karierte Hemd und eine kurze Lederhosen.
Ja, also die rot-weiß kariert, glaube ich, war das nicht. Da hat man also mehr Gewicht gelegt auf halt, auf den Janker sozusagen. Sagen wir mal so, das war auch schon so die Urform Janker und Lederhosen. Und in München haben sie natürlich die kurze Lederhosen gehabt, und weil das halt gebirgig angehaucht ist. Also bei uns war kein Mensch, also in Niederbayern oder sonst irgendwo in der Oberpfalz, das ist auch erst was tatsächlich mit den Nazis kommt, gell? In die 30er Jahre, dass da plötzlich die kurzen Lederhosen auftauchen. Vorher hat man lange Lederhosen gehabt, bei uns unter anderem. Und auf dem Land rennt man ja sehr früh städtisch gekleidet umeinander, also mit einem Anzug zum Beispiel, weil man halt da nicht zurücksteht, weil ganz einfach. Also das sind immer so Sondergeschichten dann, gell? Die Herrscher versuchen das hochzuploppen und dann gibt es tatsächlich ein verbürgtes Ereignis für die Neuzeit, das sie mit einer Passauerin verbindet. Das ist die Gabi Weishäupl. Die Gabi Weishäupl war viele Jahre Tourismuschefin der Stadt München, sehr erfolgreich. Und vor allen Dingen war so ihr Spezial.
Da haben wir da in die 60er, vom 20. Jahrhundert oder
so
70er.
Circa 1980 übereinander. Vielleicht späte 70er, weiß ich jetzt nicht genau. Gabi, wenn du mich hörst, und ich bin zu früher dran, entschuldige bitte. Also so in dem Dreh, in die 1980er Jahre wird das angegangen sein, und da war Tabula rasa, was Trachten betrifft. Ich mag da, ich kann Mensch mit der Tracht da hingegangen, außer vielleicht schon die eine oder andere Bedienung.
Ich erinnere mich noch aus Geschichten von meinem Vater, der aus den 50er Jahren in München ist und gesagt hat, also kein Mensch hat eine Lederhosen zur Wiesenanzung, was soll denn das?
Ja. Also die sind halt gerade zu der Zeit bis mit der Jeans und mit dem Hemd und was weiß ich, mit dem Sakko zur Jeans oder sowas aus. Vielleicht ist der eine oder andere schon auf die Idee gekommen, dass er Janker zur Jeansanzung hat. Das ist eine höchstmögliche Trachenkombination.
Haben Sie keine Lederhosen?
Nein.
Ich auch nicht. Wir sind die zwei einzigen Männer überhaupt, glaube ich, in ganz Deutschland, die keine Lederhosen haben.
Wissen Sie, woher das bei mir kommt? Das kommt aus der Familientradition, weil mein Vater hat in die späten 40er Jahre, Anfang 50er Jahre, ist zu seinem Vater hin, zu meinem Großvater, und hat gesagt, ich möchte der Lederhosen. Und dann hat er ihm der Watschen gegeben.
Wie haben wir heute so reagiert?
Und wissen Sie warum? Weil das für meinen Großvater ein Nazi-Gewand war.
Oh.
Weil die HJ, da haben die oberen Dienstgrade, haben diese kurze Lederhosen gehabt, und die niederen Dienstgrade haben so Stoffhosen gehabt, die aber den Schnitt von der Lederhosen gehabt haben. Jetzt hat der das, weil das war in Niederbayern nicht üblich, gell? Jetzt hat der das total mit Nazitum verbunden und mein armer Vater, der das wahrscheinlich diesen Connex überhaupt nicht gehabt hat, ist dann also sauber abgefertigt worden da drin. Dann,
ja. Und Sie haben sich nie fragen traut?
Ja, ich habe ehrliche kurze Lederhosen, weiß ich, die brauche ich nicht. Ich darf mir vielleicht wenn einmal überlegen, dass er mal eine lange zulegert. Aber aus dem wird wahrscheinlich auch nichts mehr.
Ja, wurscht. Zurück zur Gabi.
Die Gabi ist dann bei einer Pressekonferenz zum Oktoberfest ist aufgekreuzt mit dem Dirndl von ihrer Mutter und von der Großmutter was. Und die Großmutter war die Tourismuschefin der Stadt Passau. Damals hat man nicht Tourismus gesagt, sondern Fremdenverkehrs. Chefin, mir fällt jetzt gerade der Name leider nicht ein, aber manche würden es so vom Namen her erkennen in Passau, aber hilft jetzt nicht. Da hat sich die Gabi Weisheipel gedacht, das ist ja eigentlich nicht schlecht, wenn ich das anziehe und so. Und dann ist das sehr gut angekommen und dann hat man gesagt, ja, das war doch was, wenn nicht nur du sowas anziehst, sondern auch deine Truppe, die anderen Damen aus dem Tourismusbüro.
Das heißt, das war so ein richtiges originales Passau-Dirndl.
Ja. Die gibt es da, kann man auch schon bei uns im Museum, steht jetzt bei uns im Museum drin.
Und, also die Passauer haben die München dabei geholfen, dass ihr modernes Volksfest für sich erfinden.
Ja, nicht nur geholfen, sondern die hat das wirklich aufgebracht, glaube ich. Und dann haben sie die Wirtis abgeschaut und dann sind auch die Männer dann mit der Lederhosen dahergekommen, weil das hat es in München natürlich auch aus der NS-Zeit noch reichlich gegeben. Und dann hat sich das so etabliert bis zu diesem Trachtenwahnsinn von heute, wo ja ich von meinen Kollegen in Stuttgart und weiß der Teufel in Hamburg und so geschimpft wird, weil die sagen, also diese Bajuwarisierung der Bundesrepublik ist überhaupt nicht mehr auszuhalten. Jetzt ist selbst am Cannstatter Fest und was weiß ich, ist sozusagen, kannst gar nicht mehr hingehen, wenn du nicht Trachten hast.
Jetzt neigt sich die Folge langsam dem Ende zu. Sie als alter Volksfestmuffel, es gibt doch jetzt die alte Wiesen und überhaupt auch also in alle möglichen Volksfeste entdecken das wieder für sich. Jetzt machen wir wieder mal Volksfest, so wie es früher schon nie war. Ist das nichts für Sie, dass man sich so ein bisschen mit der echten Blasmusik, die so ein bisschen vor sich hin säuselt, dass wir uns, treffen wir uns nicht auf eine Mass?
Ja, das war eher was für mich. Also, was ich sehr gern mag, muss ich sagen, sind diese tatsächlich Relikte von Originalfesten in Franken. Zum Beispiel die Limmersdorfer Lindenkirchweih, die, was ganz was Besonderes ist. Schau nur deswegen, weil da ist, wie früher, ist der Tanzband noch auf der Linden oben, gell? Also, du musst aufsteigen und aufkraxeln und dann sind die aber so schlau und es gibt schon drei Ersatzlinden, weil wenn die alte Linden einmal weg ist, dann hat man sozusagen für die folgenden. Und da ist es so, das ist wirklich wunderbar zum Anschauen. Da geht kein Mensch, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber fast niemand geht da in irgendeiner bajuwarisierten Tracht, sondern die gehen im Alltagsgewand dahin und tanzen miteinander. Und das ist halt eine richtige Kirchweih, die geht auch wirklich an mit dem Gottesdienst. Muss vielleicht auch nicht sein, aber das ist halt an vielen Dingen noch im Original, während ansonsten dieser Kerwer, sagt man ja in Franken, auch schon langsam zum Wahnsinn wird und es gibt mittlerweile viele Kerwerorte, da gibt es gar keine Kirche. Also da ist schwer einen historischen Ansatzpunkt zu finden.
Wir schaffen es jetzt, dass ich sie doch überrede, dass wir heuer nur auf die Wiesen gehen, weil an die Stadt man über sie wahrscheinlich jederzeit kriegen.
Ja, das kann sogar sein. Also Mai, wenn es ein Kurzbesuch auch geht, dann und man nicht Papa bleiben muss, dann ja, schauen wir mal.
Ja, liebe Zuhörer, danke fürs Einschalten. Wir wünschen, auch wenn der Herr Dr. Leubel ein Volksfest- und Oktoberfestmuffel ist, viel Spaß, wenn Sie hingehen. Singen werden Sie wahrscheinlich dort nicht, aber wir verabschieden uns trotzdem natürlich stilecht mit einem 1, 2, 3.
Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob? Dann schreibt uns gerne an podcast@mgbayern.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Ein Bayer und ein Halber, historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel, ist ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern. Host und Recherche, Johannes Munzinger und Dr. Richard Leubel. Konzept, Dr. Richard Leubel, Johannes Munzinger und Martin Wanninger. Redaktion, Johannes Munzinger. Produktion Anja Kurz. Sprecherin Katharina Czawa. Mundmusik von Score Squad über Sound Taxi. Besonderer Dank an Walter Berndl.